Unsere Herzen und Gefäße, die sind vor allem Orte, an denen vortrefflich um medizinische Deutung gestritten wird. Helfen bei der Deutung sollen bekanntlich Leitlinien und gestritten wird trotzdem weiter. Worüber und was die neue Version der S3-Leitlinie zur kardiovaskulären Prävention sagt, darüber reden wir heute und damit herzlich willkommen zu einem Flottentreier im Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und heute ist bei uns
Günther Egidi,
Hausarzt im Unruhestand aus Bremen, viele Jahre im DGAM-Präsidium und den Sektionen aktiv, Mitautor unendlich vieler Leitlinien und eben auch bei der heute zu besprechenden S3-Leitlinie. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin Sie beide.
Guten Morgen.
Moin.
Wie geht's Ihnen?
Dank, auch gut.
Auch gut. Also noch kein Infarkt, noch kein Burnout. Ich glaube, das trifft auf uns beide zu, Günther. Das Herz schlägt im Takt, also alles im grünen Bereich. Aber natürlich auch Dennis Nössler Vorfreude auf heute. Herz-Kreislauf-Prävention ist ja nicht nur Medizin, das ist ja auch Kommunikation, Ethik, Lebenskunst. Ich freue mich drauf.
Ja, und ich habe schon mal einen Kaffee parat. Wir wissen ja, dass wir jetzt Kaffee trinken sollen, vor allem wenn wir Vorflimmern haben.
Oder es nicht kriegen sollen.
Ja. Genau. Machen wir vielleicht in guter neuer Tradition erstmal unsere Interessenerklärungen, dass die Hörerinnen und Hörer sich eine Meinung bilden können, ob wir hier Konflikte haben. Günther Egidi, was sind Ihre Interessen bzw. Konflikte?
Als Hausarzt habe ich Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt und damit extra budgetäres Geld verdient. Und ich habe einige tausend Euro vom Institut für hausärztliche Fortbildung und diversen Kompetenzzentren pro Jahr für Vorträge und ansonsten null Interessenkonflikte.
Vielen Dank, Martin Scherer.
Bei mir hat sich seit dem letzten Mal nichts geändert. Ich bin immer noch Past-Präsident der DGAM und bin Mitgründer des Telemedizin-Projekts in Haftanstalten Videoklinik.
Sehr gut. Meine Interessen, ich stehe hinter diesem Podcast als Gesellschafter und ansonsten verdiene ich kein Geld mit Medizin. Nachzulesen auf evidenzupdate.de, da haben wir das alles schön und brav dokumentiert. Wir reden heute über die S3-Leitlinie hausärztliche Risikoberatung zur kardiovaskulären Prävention, Version 2.3, AWMF-Registernummer 053-024. Soweit der Titel. Und Sie, Günther Egidi, sind neben ganz, ganz vielen anderen einer der Autoren. Federführend ist die DGAM als Fachgesellschaft. Und vielleicht hier noch wichtig zu erwähnen, der koordinierende Autor für die DGAM ist Jörg Hasenritter. Grüße nach Marburg an der Stelle. Wenn Sie beide, Günther Egidi und Martin Scherer, für unser heutiges Gespräch mal so ein Lernziel definieren würden, das wir nach dem Hören dieser Episode erreicht haben wollen, was könnte das sein, Günther Egidi vielleicht?
Das erste erstmal die Individualisierung der Beratung, die Akzeptanz dessen, was die Patientinnen und Patienten wollen. Und wenn es dann um Verordnung von Medikamenten zur Lipidsenkung geht, Statine bei einem Risiko zwischen 10% und 20% für kardiovaskuläre Ereignisse in den nächsten 10 Jahren, nur dann, wenn das altersentsprechende Risiko deutlich erhöht ist, dann bleibt es dabei, fixe Dosis eines Statins ohne weitere Lipidkontrollen und moderate Statindosis in der Primärprävention. Und in der Primärprävention keine PCSK9-Antikörper und nicht regelhaft ECT-MIEB.
Martin Scherer, da können wir ja Fazit-Cliffhanger-Abspann machen, oder?
Ja, oder ich könnte Günther ein bisschen paraphrasieren, was eigentlich ihr Job ist, Dennis Nössler. Also ich glaube, dass das wichtigste Lernziel ist, dass wir Prävention nicht länger über einzelne Werte definieren, sondern über das Gesamtrisiko und über die Menschen, die hinter diesen Risiken stehen. Also die Leitlinien sind ja keine Gebote, sondern vielmehr Gesprächsgrundlagen. Und wenn jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen nach dieser Folge besser verstehen, wie sie über Risiko sprechen können, dann haben wir viel erreicht. Also partizipativ, evidenzbasiert, so ein bisschen menschlich. Man könnte auch sagen, Günther wird es wahrscheinlich gerne hören, weniger Cholesterin im Denken, sondern mehr Beziehung in der Beratung.
Mhm. Man kann hier verraten, für alle, die uns zuhören, Günther Egidi hat jetzt mehrfach genickt. Nur das Problem war Podcast, dass wir das Nicken nicht hören. Wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt gleich mal so einen Überblick machen. Günther Egidi hat schon ein paar Punkte genannt. Wir gucken mal, was wirklich neu ist. In der Leitlinie sind ein paar Dinge und dann gehen wir so ein paar einzelne Sachen durch. Und am Ende, das werden alle ahnen, geht es auch ein bisschen ja durchaus kritisch zu, weil es erwartungsgemäß hier und da Dissens gibt zwischen Fachgesellschaften. Vielleicht zunächst mal, Günther Egidi, die Leitlinie, die gibt es ja seit 2016 und das jetzige Update, vielleicht muss man da auch noch zu ergänzen, dieses Update ist gefördert worden vom Innovationsfonds beim gemeinsamen Bundesausschuss und die Fertigstellung dieser Version, über die wir heute reden, die ist bereits ein Jahr her, das war im November 24 und dann ging die aber, ich sag mal, auf Sendung erst im August diesen Jahres. Wieso hat das so lange gedauert dazwischen?
Ja, ich will mal das Positive formulieren. Wir hatten jetzt eine sehr breite Zusammensetzung. Man kann sich das ja denken, bei so einem großen Thema wie kardiovaskuläre Prävention, eine sehr breite Zusammensetzung des ganzen Leitlinienpanels. Da war die Kardiologie mit dabei und Präventiv- und Rehabilitationsmedizin, Sozialmedizin und ganz viele andere noch, Schlaganfallgesellschaft und Hypertonie, Hochdruckliga und eine ganze Menge verschiedene Leute. Und bei so einer breiten Zusammensetzung der AutorInnenschaft passiert es dann, dass nicht immer alle Empfehlungen von allen getragen werden. Und die internistischen Fachgesellschaften haben sich schwer getan mit einzelnen Passagen, dazu kommen wir noch, und haben eine Weile gebraucht, bis sie sich entschieden haben, dann letzten Endes unter Einlegung diverser Sondervoten der Leitlinie dann zuzustimmen. Und dann, wie Sie das erzählt haben, war es jetzt vom Innovationsfonds gefördert. Und wenn eine Leitlinie dann fertiggestellt ist, dauert es, bis der Förderer die dann auch wirklich durchgelesen hat und seinerseits freigegeben hat. Also man muss dem das nochmal vorlegen. Also das sind alles so Schritte, die brauchen. Und wenn ich daran denke, dass ich seit 2002 zu dem Thema arbeite und dass wir das erste Mal 14 Jahre gebraucht haben, bis wir überhaupt eine Leitlinie rausgekriegt haben, dann ist das jetzt schon fast rasend schnell.
Okay, krass.
Du bist ja Meister der Sondervoten, ja? Man könnte dich auch Mr. Sondervotum nennen. Ich muss dir eine Geschichte erzählen, wo mich ein Kollege am UKE kürzlich sehr, sehr zum Lachen gebracht hat, als er sagte, ja, die Degam und ihre Minderwahrheitsvoten. Ja. Also das fand ich doch sehr lustig. Also bei den anderen Fachgesellschaften kommen unsere Minderheitsvoten oft rüber als Minderwahrheitsvoten.
Ja.
Vielleicht kannst du einmal sagen, warum ein Minderheitsvotum oder ein Sondervotum nicht zwangsläufig ein Minderwahrheitsvotum ist.
Naja, die Evidenz ist ja nicht immer so eindeutig. Wenn wir beispielsweise jetzt die Dosistitration, die LDL-Dosistitration nehmen, da gibt es insgesamt 4 Studien, die das untersucht haben. Und 2 von 3 Studien im direkten Vergleich verschiedener LDL-Zielwerte hatten keinen Vorteil gezeigt. Eine hatte einen Vorteil gezeigt nach dem Schlaganfall Treat Stroke to Target. Und dann ist nochmal bei der koreanischen Studie Lodestar das direkt verglichen worden mit einer fixen Hochdosis ohne Vorteil. Wenn man jetzt keine Evidenz findet, ist es ja sozusagen kein Beweis dafür, dass es nichts nützt. Der Nutzen konnte nur nicht eindeutig nachgewiesen werden. Und das haben wir sozusagen unsererseits den KardiologInnen auch eingeräumt, zu sagen, okay, aus den Subgruppenanalysen randomisierter Studien und auch aus epidemiologischen Daten heraus haben sie festgestellt, dass bei einem LDL unterhalb bestimmter Level weniger Ereignisse auftreten und haben daraus dann abgeleitet, dass das LDL die und die Höhe haben sollten maximal. Und wir haben unsererseits gesagt, es gibt keinen Beleg dafür, dass eine bestimmte LDL-Senkungsstrategie einen Nutzen hat. Aber umgekehrt konnten wir ihnen das nicht verwehren, ihre Interpretationen zu äußern. Und jetzt haben in diesem Fall mal die internistischen Fachgesellschaften die Minderwahrheitsvoten eingelegt. Also das ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit wird ja immer auch interpretiert. Das ist, denke ich, ein guter Umgang mit der Wahrheit, wenn man eingesteht, dass andere Menschen auch einen anderen Blick darauf haben können.
Wow, da sind wir jetzt ja schon wieder in eine Metaphysik hineingekommen. Vielleicht kann man an der Stelle schon zwei Key Takeaways formulieren. Das erste ist dieser absurd krasse Begriff Minderwahrheitsvotum. Ich glaube, das müssen wir irgendwo mal anpinnen, Martin Scherer. Und das zweite ist das, was Günter Egidi gerade gesagt hat. Es geht hier regelmäßig ums Interpretieren. Und das ist nicht binär, das ist nicht 0 und 1. Also vielleicht kann man das schon mal mitnehmen an der Stelle.
Absolut, ja. Und dann haben ja Leitlinien auch ihre eigene Halbwertszeit, also zwischen Evidenz und Veröffentlichung, da liegen dann gerne mal ein paar Quartale. Und Günter hat beschrieben, wie komplex die Leitlinienarbeit geworden ist. Und dann, da geht es dann nicht nur um Studienbewertung, sondern um Beteiligung, um Abstimmung, um Sprache. Das ist eigentlich ist das ein Stück gelebte Wissenschaftskommunikation.
Ja. Wir könnten natürlich jetzt noch vortrefflich auch über die Leitlinienmetaphysik sprechen, aber wir wollen direkt in medias res gehen. Vielleicht noch ein letztes Wort zum Thema Leitlinienlänge. Erübrigt sich eigentlich, wenn ich höre, Günter Egidi, wie lange Sie bei der ersten Version gebraucht haben und wie schnell das dann jetzt am Ende ging. Diese Leitlinie hier, diese Version, die hat 235 Seiten, es gibt viel längere, wissen wir auch, aber auch wieder ein ordentliches Literaturverzeichnis, 301 Endnoten sind da gelistet. Das ist schon wahnsinnig umfangreich, vor allem der rationale Teil jeweils zu den Empfehlungen. Da steckt viel, viel Arbeit, viel Text drin. Und dann könnte man noch die ganzen Evidenzrecherchen dazu lesen. Die sind noch viel länger. Das macht ja in der Praxis kaum jemand, Günter Egidi. So richtig, aber kürzer geht es dann am Ende eben doch nicht, oder?
Naja, das ist jetzt nicht eine Leitlinie zum Thema Plattfuß, sondern das geht um kardiovaskuläre Prävention. Und das ist eigentlich eins der Core-Themen. Ja, das ist ein Riesenthema, ein Herzinfarkt, Schlaganfall, die Lipide, den Blutdruck haben wir jetzt teilweise schon rausgetan, dann Lebensstilveränderungen, Thrombozytenaggregationshemmung, was da alles mit dazugehört. Da sind wir mit 235 Seiten, finde ich, ziemlich schlank rausgekommen. Also ich habe jetzt gerade eine Leitlinie zum Thema posttraumatisches Syndrom gelesen mit über 900 Seiten und die Brustkrebsleitlinie hat 600-700. Also da haben wir einen Unterbietungswettbewerb eher losgetreten. Und nicht vergessen, es gibt eine Kurzversion mit 2 Seiten.
Mhm. Da stehen dann die wesentlichen Empfehlungen drin. Und dann sind wir nämlich jetzt an dem Punkt, dass wir mal ins Update gucken. Bevor wir so die einzelnen Punkte mal abarbeiten oder durcharbeiten, vielleicht kurz in a nutshell. Sie haben ein paar Punkte schon genannt, die Ihnen wichtig sind. Was sind aus Ihrer Sicht die wirklich wesentlichen Änderungen in diesem Leitlinien-Update, Günter Egidi?
Also methodisch, das muss man sich natürlich auch leisten können, sprich Förderung aus dem Innovationsfonds, ist es viel besser geworden, dass die Evidenz mit Grade bewertet worden ist und dass alle einzelnen Empfehlungen, zu allen einzelnen Empfehlungen, das auch grafisch aufbereitet ist, wie die Sicherheit der Evidenz ist mit dem Cochrane Risk of Bias Tool. Also das ist fein gemacht und Jörg Hasenritter und seine Leute haben da eine unglaubliche Arbeit hingelegt. Das ist alles nachvollziehbar. Nebenbei gesagt, anders als die Minderwahrheitsquoten der internistischen Fachgesellschaften, die das etwas vermissen lassen, die Angabe zur Sicherheit der Evidenz. Wir differenzieren, da kommen wir gleich noch dazu, neu nach dem Beratungsanlass. Wann soll man denn so eine hausärztliche Risikoberatung zur Herz-Kreislauf-Prävention überhaupt machen? Und neu ist, dass wir uns von unserer großzügigen Seite gezeigt haben und mal Scherz beiseite, wir haben uns geöffnet und haben gesagt, nein, wir empfehlen nicht nur Ariba für die Risikoabschätzung. Wir sollten besser das Wort Risikoabschätzung als Kalkulation benutzen, weil es ein sehr unsicherer Bereich ist. Und Kalkulation suggeriert, wenn wir 13% sagen, dann sind es 13%. In Wirklichkeit peilen wir da immer über den Daumen ganz grob. Ja, das ist ein Bereich mit objektiv hoher Unsicherheit. Und es gab Studien, unter anderem Ship-Pomerania-Studie, die gezeigt haben, erstens, dass alle Risikorechner ziemlich unsicher arbeiten. Zweitens, dass sie großteils das Risiko überschätzen. Und drittens, dass sie gar nicht so weit voneinander divergieren. Und jetzt hatten wir uns entschieden, in der Leitlinie den Kardiologen und den InternistInnen sozusagen so ein bisschen die Schwelle zu senken zur Zustimmung, dass wir gesagt haben, uns ist es recht, wenn man auch mit Score oder mit ProCam das Risiko abschätzt. Es muss nicht unbedingt mit Ariba sein, da sind wir nicht mit verheiratet, zumal Score inzwischen auch überlegt, Diabetes nicht nur binär, ja oder nein, einzugeben und das im Fall von ja automatisch schon kardiovaskuläres Hochrisiko anzunehmen. Dann ist aber der nächste Schritt, die Beratung, die dann durchzuführen, wirklich partizipativ mit den PatientInnen zusammen, ihnen das ordentlich auch grafisch zu demonstrieren, wie das Risiko ist und wie groß das Risiko senkenden Effekte sind. Also das ist eigentlich was Neues, dass wir uns das geöffnet haben und Ariba selber öffnet sich auch und gibt jetzt auch die Möglichkeit, über Score eine Eingabe zu machen. Da sind wir einen großen Schritt gegangen.
Mhm. Das ist ja, wow, das klingt ja fast schon wie so ein Nanderrücken von Fachgebieten. Ich sehe gerade so ein großes Herzchen. Wir kommen gleich noch in viele andere Empfehlungen rein. Was ich interessant fand, Martin Scherer, es gibt jetzt in dieser Leitlinienversion eine Empfehlung, das ist die Ziffer 5.2-1, in der dezidiert ein Shared Decision Making empfohlen wird. Das hat mich etwas irritiert, gebe ich zu, weil ich mir eigentlich denke, dass Shared Decision Making der Goldstandard jedweder Heilkunde sein sollte. Martin Scherer, was ist eine Rationale, dass man das in der Leitlinie nochmal so betont?
Ja, es sollte auf jeden Fall so sein. Es sollte der Goldstandard sein und ist es dann im besten Fall auch. Aber wie es halt immer so ist, was selbstverständlich klingt, das ist halt im Alltag dann oft das Schwierigste. Shared Decision Making heißt ja nicht, der Patient darf mal mitreden. Das heißt viel mehr. Das heißt, dass wir Verantwortung teilen, dass wir Wissen teilen, dass wir auch Ungewissheiten teilen. Und das passt halt nicht immer in die Logik der modernen Präventionsmedizin. Also Sie wissen, wie sehr ich diesen Begriff nicht mag, Präventionsmedizin, die gerne in Algorithmen denkt oder in Schwellenwerten. Und da hat die Degan-Leitlinie eben genau den Gegenentwurf. Sie rückt die ärztliche Beziehung ins Zentrum. Und vielleicht müssen wir dem Bild der Präzisionsmedizin das Bild der Präzisionskommunikation entgegenhalten. Also eine sprechende und hörende Medizin, die eben nicht nur Daten vermittelt, sondern auch Sinn stiftet. Und deshalb, Dennis Nössler, sehe ich dieses große Herz noch nicht, weil wir eigentlich in der Mitte eines Kulturkampfes sind. Die einen arbeiten noch mit Schwellen und Grenzwerten und wir arbeiten mit Beziehung, mit Shared Decision Making und mit Prävention als lebenslange Aufgabe.
Wobei das in im Leitlinienprozess sich das gezeigt hat, dass Ariba als Beratungstool, also nicht als Risikokalkulator, sondern als Beratungstool, völlig einheitlich von allen gut gefunden wurde, auch von den kardiologischen Kolleginnen. Das hat die doch fasziniert. Und ich will das einmal so in Gegensatz bringen. Vor gut 20 Jahren hatte mir ein benachbarter Kardiologe gesagt, es gibt da sowas Tolles aus dem British Medical Journal, oder aus dem New England Journal, weiß ich nicht mehr, die Scheffel Tables. Und das war so ein Risikoscore. Und dann hat man bestimmte Daten eingegeben, Cholesterin, Rauchen, Blutdruck, vielleicht Familienanamnese und vielleicht noch das HDL. Und dann gab es eine farbliche Auskunft. Grün war, du darfst ein Statin geben, rot, du darfst kein Statin geben und gelb irgendwas dazwischen. Und das ist genau das Gegenteil. Wenn ich in der Tabelle nachgucke, was ich mache, während im Beratungsprozess mit Ariba wir die Situation kennen, dass da ein junger Mann aus einer Roma-Familie, wenn ich dem demonstriere, sein Risiko liegt bei 5%, er völlig panisch ist, dass 5 von seinen 100 Doppelgängern möglicherweise vom Herzinfarkt bedroht sind. Und jemand anders sagt völlig ruhig beim 35% Risiko, ich habe doch noch 65. Ja? Und auch die möglichen therapeutischen Konsequenzen. Herr Doktor, ich rede über alles mit Ihnen, aber nicht über meine Zigaretten.
Ja.
Dann ist das was, was wir unbedingt zu akzeptieren haben. Dann ist das eben keine Option, dass der Rauchstopp. Und umgekehrt, ja. Nee, also bevor ich jetzt irgendwie da noch Cholesterintabletten nehme, dann höre ich doch lieber mit dem Rauchen auf oder dann bewege ich mich doch lieber. Also das ist eigentlich das Besondere, der Charme daran. Und ich habe mitten selber mehrere tausend solcher Beratungen durchgeführt in der Praxis. Und ich weiß ganz genau, dass das den allermeisten, die daran teilgenommen haben, nicht nur das Gefühl vermittelt hat, dass sie ernst genommen werden, sondern ich bin sicher, sie fühlten sich ernst genommen.
Ja, wenn ich da mal einhaken darf, also das sind zwei ganz wichtige Dinge. Das eine sind Insights aus der Leitlinienentwicklung, dass du sagst, Günther, Ariba hat sich auch da als Kommunikations- und Risikotool durchgesetzt in dieser doch sehr heterogenen Leitliniengruppe. Das andere, was du sagst, Ariba funktioniert als Tool in der hausärztlichen Risikokommunikation. Das ist beides vollkommen richtig. Aber dennoch, und jetzt laufen wir Gefahr, dass hier der Mann aus dem Elfenbeinturm dem Mann von der Basis versucht, die Realität zu erklären. Wenn man doch sich mal anschaut, wie die Welt ist und wie ich die Welt wahrnehme, jetzt völlig unbenommen, dass Ariba funktioniert. Die Realität sieht doch noch so aus, dass die allermeisten Menschen, wenn sie nicht unbedingt Stammpatienten von Günther Egidi und Martin Scherer sind, die meisten Menschen schielen auf die Laborwerte, sind fixiert auf Laborwerte. Die Spezialisten sind fixiert auf Laborwerte. Und ich sag mal, die Medizinkultur ist da eben noch sehr schwellen- und grenzwertlastig. Ich meine schon, dass wir da eine Art Kulturkampf haben in der Prävention, dass die Degernwald hier schon einen sehr, sehr wichtigen Akzent setzt. Aber wenn du dir mal den Querschnitt der Bevölkerung und den Querschnitt der Spezialisten und der Medizin anguckst, dann haben wir da noch einen langen Weg vor uns, dass sich diese Grundhaltung wirklich durchsetzt.
Mhm.
In meinem Sprechzimmer hatte ich ein schönes Bild an der Wand hängen. Das hatte einer gemalt, der Hafen von Procida in Italien. Und dann habe ich immer den PatientInnen gesagt, wenn sie an diesem Bild jetzt nur die alles Blaue angucken, dann haben sie das Bild nicht verstanden. Sie verstehen das Bild nur, wenn sie alle Farben wahrnehmen. Und das Cholesterin ist eine Farbe von mehreren. Da kommen etliche andere zusammen, damit das Bild rund wird. Und das haben die Leute verstanden.
Wow. Procida, alle nach Neapel, nach Napoli. Also, vielleicht ist ja wirklich beides hier im Befund. Das widerspricht sich ja gar nicht. Martin Scherers Kulturkampf, über den wir ja oft in diesem Podcast reden und gleichzeitig auch wahrzunehmen, was Günther Egidi berichtet, dass zumindest in Teilen auch eine Verständigung beginnt. Und wenn jetzt eben auch die internistischen Fächer sagen, Ariba finden wir ja cool, was kann das denn? Ist ja beides, also ne, so gehört ja zusammen.
Und wir haben schon sehr deutlich die Hand ausgestreckt. Und umso bitterer war es dann im Grunde bei der nationalen Versorgungsleitlinie, KHK hatten wir es ja noch viel schlimmer, dass die internistischen Fachgesellschaften die ganze Zeit mitgemacht haben und nichts gesagt oder vielleicht angesichts der Evidenz etwas resigniert geschwiegen haben, dass sie dann plötzlich da einfach die Segel gestrichen haben und gegangen sind und fast bewirkt hätten, dass dieses tolle, interdisziplinäre und interprofessionelle, alle Versorgungsbereiche überfassende Projekt den Bach runtergegangen wäre. Es konnte ja so gerade eben gerettet werden. Und auch hier war es so, dass es am seidenen Faden hing, dass alle internistischen Fachgesellschaften beinahe mit dem Krach den Prozess verlassen hätten, obwohl wir ihnen eigentlich weit entgegengekommen waren. Also insofern, der Kulturkampf, möchte ich einfach sagen, wird von einer Seite geführt.
Mit der man trotzdem ins Gespräch kommen muss. Gut, also da haben wir jetzt schon mal wieder einen zweiten Teil der Metaphysik besprochen, die hinter dieser Leitlinie steht, dieser sogenannte Kulturkampf. Also da geht es um Interpretation, um Deutungen. Und das wird uns wahrscheinlich jetzt in dem Gespräch noch häufiger begegnen. Gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein in einzelne Empfehlungen. Wir haben jetzt über das Shared Decision Making gesprochen. Das ist eine Empfehlung, Die nächste Empfehlung hat Günter Egidi schon angedeutet. Da geht es um das Thema Indikationsstellung. Also wann ist eine kardiovaskuläre Risikoberatung überhaupt angezeigt? Und auch da gibt es natürlich guter Tradition. Soll, sollte, sollte nicht. Das ist die Ziffer 6-1 und dann fortfolgend. Und wenn ich es mal einfach zusammenfasse, da steht eben drin für ab 35-Jährige bei erhöhtem Risiko und für über 50-Jährige gibt es eine generelle Empfehlung zur Risikoberatung. Und dann gibt es, das ist tatsächlich neu, noch eine Liste von Personengruppen, für die es eine Indikationsstellung gibt. Unter anderem Günter Egidi für Menschen mit niedrigem Bildungsgrad oder sozialer Schichtzugehörigkeit, so heißt es dort ganz genau. Ich glaube, alle wissen, was gemeint ist. Was ist der Hintergrund für diese doch sehr differenzierte Indikationsstellung?
Ja, das gibt aus der Sozialmedizin so ein englisches Schlagwort, das ist die Inverse Care Law.
Mhm.
Die ist gerade letztes Jahr vom IQWiG nochmal bei der Analyse festgestellt worden, wann Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt werden nach § 25 SGB V, dass nämlich gerade die reichen, gesunden, schönen häufiger die Gesundheitsuntersuchung frequentieren und die Armen, die mit dem höheren Risiko eher dann durch die Lappen gehen. Und um dem entgegenzugehen, und da hat sich die Teilnahme zweier sozialmedizinischer Fachgesellschaften auch als befruchtend herausgestellt, haben wir dann gesagt, es wäre fast ein Kunstfehler, alle Patientinnen gleich zu behandeln, sondern wir haben die explizite Aufforderung, genau die Menschen mit dem besonders hohen Risiko auch besonders intensiv anzusprechen. Ja, da ist die Empfehlung ein Soll, also guck bitte hin, ist das eine Person, der du fast ansiehst, dass ihr Risiko erhöht ist. Und wenn, dann ist es zum Beispiel ein Sollte, das ist ja immer diese feine Abstufung in den Empfehlungsstärken, ein Sollte bei Diabetes oder Hypertonie. Ja, sollte man machen, aber nicht in der Intensität empfohlen wie bei den Armen, die das höchste Risiko haben. In England gibt es einen tollen Risikorechner, QRISK, der ist eigentlich noch viel schöner als unsere ganzen Score, Procam und Ariba, ist nur nicht übertragbar auf Deutschland, weil das englische Postleitzahlensystem kleinräumiger ist und England noch stärker in stärkerem Maß eine Klassengesellschaft ist. Da ist die Postleitzahl, der Postal Code, ist der stärkste Prädiktor für kardiovaskuläre Ereignisse.
Hm.
Stärker als Rauchen, Cholesterin, Blutdruck und Familienanamnese.
Hm.
Und das ist deswegen nicht übertragbar, weil es eben in England auch kleinräumiger ist. Aber das zeigt es. Und die Unterschiede in der Lebenserwartung sind ja auch erheblich in Deutschland. Also diejenigen, die es am meisten brauchen, sollten am intensivsten angesprochen werden.
Ja. Das ist interessant, Martin Scherer. Wir haben etwas ganz Maßgebliches vergessen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als Günter Egidi den QRISK Calculator erwähnte. Ich glaube, im Moment ist es QRISK 3. Das, Martin Scherer, müssen wir ja alles irgendwo hinpacken. Also diesen Kalkulator für alle, die das mal durchspielen wollen in England. Und die ganze Literatur, wir haben jetzt schon gehört, Inverse Care Law von Julian Tudor Hart, kennen wir auch. Martin Scherer, wichtigste Frage, wo machen wir das alles hin?
Das kommt natürlich in die Shownotes.
Ja.
Und da findet man das aber auch schon in verschiedenen anderen Shownotes von anderen Episoden. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal.
Ja.
Aber immer wieder wichtig und immer wieder gut, das nachzulesen.
Ja, sehr gut. Vielleicht noch ein Satz, Martin Scherer, zu diesem Aspekt, den Günter Egidi jetzt gerade angesprochen hat, was ich sehr eindrücklich fand, auch gerade was man aus England weiß, mit dieser starken Prädiktion, wo du wohnst, gibt es eine Assoziation zu Risiken. Wir wissen natürlich, Bildung ist ein ganz, ganz großes Thema. Armut ist ein ganz großes Thema, ne, für Gesundheitsrisiken. Wäre das nicht eigentlich dann so eine Art Mock-up-Empfehlung, also oder so eine Art beispielgebend, was die Leitlinienautoren hier gemacht haben, dass man für verschiedene Menschengruppen spezifische Empfehlung macht, dass man das eigentlich möglichst bei allen Leitlinien berücksichtigen sollte, wo es entsprechend empirische Befunde für gibt?
Ja, das sollte man schon, weil eben das Risiko nicht nur biologisch ist, sondern auch geografisch. Und was Günther beschrieben hat, das ist wirklich so, dass es eine geografische Dimension des sozialen Gradienten gibt und dass man dann über wenige Kilometer Strecke dann eine Lebenserwartungsdifferenz von mehreren Jahrzehnten zurücklegt. Also es ist so, Menschen mit niedrigem Bildungsgrad oder hoher psychosozialer Belastung, die haben mehr Risikofaktoren und die haben auch weniger Zugang zur Prävention. Und deshalb, Stichwort Kultur der Prävention, wir müssen nicht nur die Werte erklären, sondern wir müssen versuchen, auch Lebenslagen zu verstehen. Und deshalb ist Prävention, wenn man es ernst nimmt, eigentlich auch eine Frage der Gerechtigkeit. Und deshalb gehört dieser Aspekt eigentlich als Querschnittsthema in andere Leitlinien auch rein.
Das ist der rote Faden im Gesundheitswesen und im Diskurs. Allokationsgerechtigkeit, ein viel zu wichtiges Thema, das viel zu selten beachtet wird. Alle, die uns zuhören, werden natürlich herausfinden, dass wir die Empfehlung der Reihe nach durchgehen, also von der kleinsten Ziffer bis zur größten Ziffer in der Reihenfolge. Das ist nicht thematisch geclustert, sondern wirklich von der ersten bis zur letzten Seite. Gehen wir das durch und ich würde jetzt gerne nochmal zur Empfehlung 7-1 kommen. Das ist die Einschätzung des Risikoprofils. Günther Egidi hat es schon angesprochen. Es steht jetzt hier wirklich gleichberechtigt zur Ermittlung. Ja, in Anführungszeichen Kalkulation wollen wir ja nicht mehr sagen, haben wir gelernt. Ariba, Score 2 und Procam gleichberechtigt drin. Beratung dann, haben wir schon gelernt, soll wiederum nur mit Ariba stattfinden. Finden die internistischen Fächer auch gut. Diese Empfehlung wiederum steht in Ziffer 5.2-3. Nochmal vielleicht zum Verständnis, die Evidenzlage. Inwiefern, Günther Egidi, hat sich die Evidenzlage geändert, dass Sie jetzt mit breiter Brust sagen können, wir können diese drei Kalkulatoren gleichberechtigt empfehlen?
Naja, erstens, was ich schon eigentlich angesprochen hatte, Beispiel Schipp-Pomerania, jetzt gibt es gerade einen HTA-Bericht aus Österreich auch, zum Abgleich verschiedener Instrumente zur Risikoabschätzung, dass die sich alle nicht so sehr viel nehmen. Ja, das ist erstmal die epidemiologische Grundlage. Und dann war für uns auch wesentlich, dass die ESC mit ihrem Projekt Score dann davon abgegangen ist, Diabetes rein kategorial zu werten. Also das war lange Zeit propagiert worden, Diabetes gleich Indikationen für ein Statin und für ASS. Und das war eigentlich schon immer dumm, zu glauben, dass bis zum Zucker von 125 Milligramm pro Deziliter jemand in der Primärprävention ist und ab 126 in der Sekundärprävention, wenn man das so kategorial wertet. Und das hat sich offensichtlich auch in der ESC durchgesetzt, dass sie sagen, ja, sie beziehen auch das HbA1c mit ein, also quantitativ wertend und nicht binär. Und wir haben in Ariba ja da in der Leitlinie auch einen pragmatischen Vorschlag gemacht. Ich erinnere mich an einen nigerianischstämmigen, mir sehr sympathischen Mann mit Diabetes, der dann immer von Zeit zu Zeit kam, mit so einer Demutsgeste und von mir einforderte, dass ich ihm einen auf den Kopf gebe. Dass Was? Ich ihn fertig mache.
Wieso?
Er hatte dann furchtbar geschludert und sein HbA1c war bis auf 11 hochgerutscht. Und dann habe ich seiner Erwartung entsprochen und habe ihn ein bisschen zur Brust genommen. Und dann war das HbA1c wieder 7. Und wenn ich jetzt beim jeweiligen HbA1c die Risikoprädiktion mit Ariba gemacht hätte oder meinetwegen Score 2, dann wären sehr verschiedene Ergebnisse rausgekommen. Also pragmatisch haben wir gesagt, ohne dass wir das mit höhergradiger Evidenz belegen können, wir empfehlen das HbA1c der letzten 4 Quartale gemittelt zur Grundlage zu nehmen, damit das nicht solche Ausreißer gibt.
Ja, die Droge Arzt, ja. Gib mir mal einen auf den Deckel, damit mein HbA1c wieder runtergeht.
Ist okay, mache ich.
Ja, okay. Sie haben einen interessanten Punkt angesprochen. Da bleiben wir gerade beim Diabetes mellitus. Da gibt es tatsächlich auch, ja, in Anführungszeichen Neuerungen. Da gibt es ja klare Ansagen, nämlich einmal bei Typ 2 Diabetes. Da heißt es, mehr oder weniger Finger weg von Urin-Schnelltests in der Routine. Das sollte man bitte nicht machen. Das ist die Ziffer 7.4. Und dann gibt es noch die Empfehlung bei Typ 1 Diabetes mellitus, tatsächlich jährlich die UACR im Urin zu bestimmen. Das ist die Ziffer 7.7-5. Hintergrund dazu, Günter Gedi.
Ja, gegen die Mikroalbuminmessung war die DGAM schon immer gewesen. In der nationalen Versorgungsleitlinie, als es die noch gab, diabetische Nephropathie, da hatten wir schon ein Sondervotum drin gehabt, in dem wir uns gegen die routinemäßige Bestimmung des Mikroalbumins im Urin gewandt hatten. Weil wir die Prädiktion, A, die Prädiktion bezweifelt haben, und B, auch keine wesentlichen therapeutischen Konsequenzen gesehen haben. Die meisten Menschen mit Diabetes haben eine Hypertonie und kriegen sowieso einen ACE-Hemmer, der nephroprotektiv wirkt. Also da hätte es sozusagen, wie man so schön sagt, da wäre in China ein Sack Reis umgefallen, wenn man jetzt einen Mikroalbumin-Nachweis gehabt hätte. Und was vermutlich fast niemand der KollegInnen in den Praxen weiß, ein positives Testergebnis bei Mikroalbuminbestimmung hätte gefordert, dass man einen Bestätigungstest macht. Und das wären dann schon etliche Euro gewesen, die man einfach für nichts aus dem Fenster geworfen hätte, ohne dass die PatientInnen davon profitiert hätten. Also das war schlecht. Und geändert hat es sich, dass jetzt diese UACR, Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio, das ist kein Schnelltest, sondern ist ein Test, der im Labor gemacht wird mit einem spontanen Urin, in dem dann sowohl der Albumingehalt als auch der Kreatiningehalt im Urin gemessen werden und beides in Beziehung zueinander gesetzt werden. Daraus ergibt sich bei manchen Menschen eine Indikation, Dapagliflozin, SGLT2-Hemmer möglicherweise einzusetzen. Ja, das hätte eine mögliche therapeutische Konsequenz. Mhm. Und die Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio empfehlen wir bei Erstdiagnose einer Hypertonie, bei Erstdiagnose eines Diabetes einmalig jeweils zu machen und oder zusätzlich bei Verschlechterung der Nierenfunktion. Wenn ich jetzt jemanden mit einer Hypertonie dauerhaft betreue, erste UACR war nicht erhöht und jetzt geht die EGFR, die Nierenfunktion, runter, sagen wir mal auf 48 Milliliter pro Minute, das ist neu, dann soll ich dann auch nochmal wieder die UACR messen, weil sich daraus möglicherweise eine Indikation für Dapagliflozin ergeben kann. Mhm. Anders ist es beim Typ-1-Diabetes. Beim Typ-2-Diabetes können wir daraus keine weiteren Konsequenzen ableiten. Beim Typ-1-Diabetes kann das kardiovaskuläre Risiko, was ohne Albumin-Nachweis im Urin gleich ist wie das von Personen ohne Diabetes, kann das Risiko mit dem Faktor 3 veranschlagt werden. Wenn wir dann also eine Risikoabschätzung machen und haben bei Typ 1, das ist eine andere Krankheit als der Typ 2 Diabetes, bei Typ 1 Diabetes einen Albumin-Nachweis in der Urinuntersuchung, eine erhöhte UACR, dann haben wir die Notwendigkeit, das Risiko anders einzustufen und auch mit anderen Maßnahmen gegen das erhöhte Risiko präventiv vorzugehen.
Mhm. An der Stelle, Martin Scherer, vielleicht eine interessante Beobachtung. Günter Egidi hat gerade erklärt, wie Empfehlungen zustande gekommen sind. Und er hat unter anderem, da waren wir noch im Typ 2 Diabetes mellitus, eben auch gesagt, Kostenaspekt Das ist so in einem Nebensatz gefallen, aber eben auch die Überlegung der Autoren, naja, wenn wir dies, das und jenes jetzt regelmäßig bestimmen bei so und so vielen Menschen, dann kostet das einfach Geld. Ich habe manchmal, Martin Scherer, den Eindruck, bei anderen Leitlinien, denen ist das eigentlich völlig wurscht, was sie da, was das für Kostenkonsequenzen und Ressourcenkonsequenzen hat, was da empfohlen wird. Wie erleben Sie das? Sie sind ja auch im Guidelines International Network. Sind solche ökonomischen Betrachtungen da regelmäßig Basis oder ist das eher fremd? Körper.
Also das ist jetzt schon eine Diskussion, die sich international gar nicht so stark abspielt wie jetzt gerade in Deutschland, weil wir jetzt natürlich unsere Finanzkommission haben und dann gefordert sind, auch so Sachen sehr dezidiert jetzt aufzuschreiben. Auch die DGAM ist ja in diesem Beratungsprozess mit involviert. Viele andere Länder hätten Grund dafür, weil sie einfach weniger Mittel haben, da gesundheitsökonomischer zu priorisieren. Manche machen es auch. Ghana oder Thailand, erinnern Sie sich an die Episode zur Effizienz im Gesundheitswesen. Ja. Also andere haben einfach weniger Mittel als wir und sind deshalb mehr zur Effizienz gezwungen. Aber der Punkt ist hier noch ein anderer. Dass Fortschritt auch manchmal darin besteht, etwas nicht mehr zu tun. Also das heißt, der reflexhafte Griff zum Urinstreifen, der sich ja eingebrannt hat ins Praxisgedächtnis, der ist noch lange kein Qualitätsmerkmal. Routine ist kein Qualitätsmerkmal. Und deshalb kann man eigentlich hier am Ende von Teil 1 unserer zweiteiligen Präventionssaga könnte man eigentlich festhalten, das ist ein Paradebeispiel für den Reflective Practitioner, dass man nach Jahrzehnten der hausärztlichen Erfahrung eben nicht sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Wenn wir Tests machen, dann sollen sie den Menschen nützen und wir müssen bereit sein, uns dann auch mal von diesen Automatismen zu lösen. Das ist die eigentlich wichtige Botschaft.
Und das geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht darum, auch unsere eigene Arbeit wertzuschätzen. Und nicht stumpf einfach einen Unsinn zu machen. Ein Test, aus dem überhaupt nie eine Konsequenz entsteht, das entwertet unsere Arbeit. Das macht uns im Grunde eigentlich selber fertig. Hm. Wenn wir unsinnige Sachen tun, ich bin sicher, bei Millionen Mikroalbumintests hat es praktisch nicht eine einzige Konsequenz gegeben.
Hm. Ja. An der Stelle muss man sagen, in Episode, in Teil 1 dieses Gesprächs über die Leitlinie wurde gerade nochmal eben so en passant von Martin Scherer ein neues Berufsbild eingeführt, nämlich der RP, der Reflective Practitioner. Und wir haben schon ein schönes Beispiel von De-Implementation eigentlich erlebt an der Stelle, wenn ich das richtig verstehe, wo wir andernorts ja besprochen hatten, aus Oxford, glaube ich, war es, wie schwer das eigentlich ist, etwas wieder aus der Versorgung rauszuholen. Martin Scherer, Sie haben es gespoilert, Sie haben es eigentlich schon gecliffhangert. Das ist Teil 1 des großen Gesprächs mit Günter Egidi über die Leitlinie. Wollen Sie ein Zwischenfazit an der Stelle bitte ziehen?
Also das Zwischenfazit ist, dass wir eine S3-Leitlinie zur kardiovaskulären Prävention haben, die wesentliche Neuerungen bringt. Wir haben jetzt sehr stark fokussiert auf das Thema Shared Decision Making, auf Risikotools, auf die praktische Umsetzung im hausärztlichen Alltag. Aber es kommt noch viel mehr. Es kommen noch die Statine in extenso, der Verzicht auf unnötige Risikomarker. Also es lohnt sich, dran zu bleiben und dann auch bei Teil 2 dieser zweiteiligen Episode dabei zu sein.
Ja, wunderbar. Günter Egidi, vielleicht noch ein Wort am Ende der Episode 1. Was erwartet uns? Statine haben wir schon gehört. Was kommt noch in Teil 2?
Naja, die diversen Statinempfehlungen, Stellenwert von ASS in der Primärprävention beispielsweise. Dann geht es noch um das mäßige Saufen, um gesund zu bleiben. Und andere Lipidsenker.
Sehr genau. Dann ist nämlich die Frage an meiner Stelle, und da mache ich jetzt mal ein Zwischenfazit, ob es wirklich bei zwei Teilen bleibt. Das werden wir sehen. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei Günter Egidi und bei Martin Scherer und freue mich, wenn wir uns dann gleich wieder hören. Tschüss.
Tschüss.
Danke, hat Spaß gemacht.
Tschüss.